Ich lese den Predigttext aus Psalm 2, Übersetzung Basisbibel. Warum sind die Völker in Aufruhr geraten? Wozu schmieden die Nationen sinnlose Pläne? Die Könige der Welt erheben sich und die Fürsten tun sich zusammen gegen den Herrn und seinen Gesalbten. Lasst uns ihre Fesseln zerreißen. Lasst uns ihre Stricke durchtrennen, dann können wir das Joch abwerfen. Doch der im Himmel wohnt, lacht darüber, der Herr spottet über ihr Tun. Und wenn die Zeit gekommen ist, wird er voller Zorn zu ihnen sprechen. Mit seiner Wut wird er sie erschrecken. Ich selbst habe meinen König eingesetzt auf dem Zion, meinem heiligen Berg. Sein König wird bekannt geben, was der Herr beschlossen hat. Er sagte zu mir, du bist mein Sohn, heute habe ich dich geboren. Wenn du mich bittest, mache ich die fremden Völker zu deinem Eigentum. Die fernsten Länder der Erde gebe ich dir zum Besitz. Mit eisernem Herrscherstab sollst du sie zerschlagen. Wie Tongefäße sollst du sie in Stücke schlagen. Darum, ihr Könige, kommt zur Einsicht. Lasst euch warnen, ihr Herrscher der Welt. Unterwerft euch dem Herrn mit Furcht und küsst ihm die Füße mit Zittern, sonst wird er zornig werden und ihr werdet umkommen auf dem Weg. Denn nur zu leicht entflammt sein Zorn. Glücklich sind alle, die bei ihm Zuflucht suchen. Wir singen aus dem Lied 92, den Text weiß ich jetzt gerade nicht mehr, die Versen 1 bis 3.
Ihr Lieben, dieser Psalm 2, der mag auf uns ja schon etwas eigenartig und fremd wirken. Und tatsächlich ist dieser Text, dieser Psalm 2, wahrscheinlich ein sehr alter Psalm. Er dürfte tatsächlich in die Zeit zurückgehen, in die Zeit von König David, von König Salomo. Und manches davon, ja, da merkt man es auch an, dass er aus einer anderen Zeit stammt, aus einer anderen Kultur. Manches klingt für uns ein bisschen fremd. Da ist viel von Zorn und von Grimm die Rede, von einem eisernen Stab, mit dem Tonkrüge zerschmettert werden. Wie gesagt, und all das sozusagen wirkt auf den ersten Blick doch für uns etwas befremdlich. Mit dem Anfang, ja, da können wir wahrscheinlich schon etwas mehr anfangen. Nämlich so mit dieser Beobachtung, dass es so scheint, als wenn die Völker alle in Aufruhr wären, als wenn alle verrückt spielen, als wenn die Mächtigen dieser Welt tun und lassen, was sie wollen. Ja, ich glaube, da brauchen wir ja nur in die Nachrichten zu schauen und da drängt sich ja genau dieser Eindruck auf. Von daher sehen wir, so alt und so fremd ist uns dieser Text möglicherweise doch nicht. Und eines ist an diesem Psalm besonders, und das wird euch vielleicht überraschen, aber es gibt keinen anderen Psalm in der Bibel, der der frühen Christenheit so geholfen hat zu verstehen, wer Jesus Christus ist, wie genau dieser Psalm 2. Und so begegnet uns dieser Psalm 2 immer wieder im Neuen Testament. Ganze 17 Mal wird er zitiert oder gibt es zumindest klare Anspielungen. Wir werden gleich darauf zurückkommen und uns damit beschäftigen. Das Interessante ist, dass dieser Psalm sozusagen drei verschiedene Leben hatte, möchte ich einmal sagen. Er hatte eine ursprüngliche Bedeutung. Dann wurde er noch innerhalb des Judentums dann sozusagen plötzlich neu verstanden und neu mit Bedeutung gefüllt. Und schließlich hat er dann eben für uns in der Christenheit nochmal eine ganz neue Bedeutung gewonnen. Gehen wir diesen Weg, den dieser ungewöhnliche Psalm genommen hat, also einmal nach und fangen erst einmal an mit der ursprünglichen Bedeutung. Ursprünglich war dies wohl ein Psalm, der zu der Liturgie gehörte, wenn in Jerusalem ein neuer König gekrönt wird. Und dann drückt dieser Psalm eben aus, ja, da ist ein neuer König gekrönt und die Völker drumherum sind damit überhaupt nicht einverstanden. Sie wollen nicht, dass da ein neuer, machtvoller König da ist. Und so tun sie sich zusammen und überlegen sich, was können wir tun, um diesen König loszuwerden, um seinen Machtanspruch über uns irgendwie loszuwerden. Und so schließen sie sich zusammen gegen diesen neuen König. Aber, heißt es, ihr ganzes Vorhaben ist sinnlos. Es sind sinnlose Pläne in Vers 1, heißt es. Und warum? Weil Gott selbst darüber lacht. Denn Gott selbst hat diesen König eingesetzt. Und er hat etwas von seiner Macht diesem König geliehen. Und deshalb sind all diese Versuche dieser Könige drumherum letzten Endes zum Scheitern verurteilt. Und so sind die Völker aufgefordert, sozusagen sich zu entscheiden, auf welcher Seite sie stehen sollen. Ob sie auf der Seite stehen wollen, sozusagen dann halt eben dieses, wir machen unser eigenes Ding, wir tun das, was uns gefällt, oder ob sie sich auf die Seite dieses von Gott eingesetzten Königs stellen wollen. Und der Psalm lässt keinen Zweifel daran, dass das Konsequenzen hat, wie man sich entscheidet. Wenn ihr euch gegen diesen König entscheidet, ja, dann werdet ihr umkommen. Aber der Psalm schließt mit einer großen Einladung, nämlich alle, die bei diesem König ihre Zuflucht suchen, denen wird es richtig, richtig gut gehen. Und so fordert dieser Psalm auf zur Entscheidung. Kommt zur Einsicht, ihr Könige. Das ist die Botschaft dieses Psalms. Wendet euch diesem von Gott eingesetzten König in Jerusalem zu, nicht? Und dann sozusagen seid ihr auf dem richtigen Weg. Das war die ursprüngliche Bedeutung. Und vielleicht sind so ein paar Dinge dabei jetzt für uns etwas gewöhnungsbedürftig. Nämlich zum Beispiel, nicht, dass Gott zu diesem König sagt, du bist mein Sohn, heute habe ich dich geboren. Das ist eine Vorstellung, dass ein König in Israel, ein ganz normaler König, irgendwie als Gottes Sohn bezeichnet wird, die uns vielleicht fremd ist. Aber das ist tatsächlich auch gut biblisch, das sozusagen, denn vielleicht erinnern wir uns, als Gott König David verheißen hatte, dass er einen Nachfolger ihm erwecken wird, wenn du dich zu deinen Vätern legst, wenn deine Zeit gekommen ist, dann will ich dir einen Nachfolger erwecken und Gott wird diesem Nachfolger den Thron ewig geben. Und dann heißt es da tatsächlich, ich will sein Vater sein und er soll mein Sohn sein. Also Gott adoptiert diesen königlichen Nachfolger Davids zu seinem Sohn. So hat Gott es dem David tatsächlich versprochen. Und so war also die Vorstellung, dass dann der Nachfolger Davids, Salomo, aber auch alle Könige, die danach auf Salomo, auf dem Thron Davids folgten, irgendwie von Gott adoptierte Menschen sind, die in einer besonderen Beziehung zu Gott stehen und damit letzten Endes auch als Gottes Sohn zu bezeichnen sind. Vielleicht finden wir auch dieses Bild von diesen zerschlagenen Tonkrügen mit dem eisernen Stab etwas seltsam. Aber dahinter steckt wohl ein Ritual, das damals in dieser Region, in der Antike, da in dem Nahen Osten verbreitet war. Wir wissen, das ist uns aus Ägypten zum Beispiel überliefert, dass bei der Amtseinsetzung eines neuen Herrschers Tonkrüge hergestellt wurde. Und auf diese Tonkrüge wurden die Namen aller Feinde geschrieben. Und bei der Amtseinführung nimmt dann eben dieser neu eingesetzte Herrscher seinen eisernen Herrscherstab und zerdeppert diese Krüge einer nach dem anderen, um damit auszudrücken, genau so werde ich die Feinde alle besiegen. Und dieses Ritual mit diesen zerschlagenen Tonkrügen, das scheint es dann offensichtlich auch in Jerusalem gegeben zu haben. Und das ist das, was eben hinter diesem Bild mit den zerschlagenen Tonkrügen steht, hier, nicht, den wir das, was wir dann in Vers 9 lesen. Dennoch ist es so, dass uns das so richtig nicht befriedigt, wenn wir jetzt sagen, hier geht es einfach nur um die Amtseinsetzung eines dieser früheren Könige Israels. Denn das, was in diesem Psalm steht, das geht ja weit über alles hinaus, was man über irgendeinen der früheren Könige Israels hätte sagen können. Selbst wenn wir Salomo nehmen, den größten, den glanzvollsten König, den Israel jemals hatte, dann war auch Salomo nicht annähernd dieser Weltherrscher, dem sich alle Könige dieser Welt dann halt eben zu unterwerfen hatten. Salomo hatte ein Reich, So genau wissen wir das nicht. Die Angaben der Bibel sind ein bisschen schwer genau zu deuten, aber wir können uns das so vorstellen, dass das Reich Salomos nicht viel größer war, wenn überhaupt, als es heute unser Bundesland Hessen ist. Und es hatte natürlich viel weniger Einwohner. Also von daher auch Salomo war kein Weltherrscher. Und seine Nachfolger in dem geteilten Reich, was dann noch übrig war in Juda, die waren es schon mal erst recht nicht. Also sozusagen ist die Frage, wie geht man dann mit diesem Psalm um? Und richtig aktuell wurde diese Frage dann nach der Katastrophe des Jahres 587 vor Christus, nämlich als dann Babylon, das babylonische Reich, Juda, also das, was von Israel übrig war, eroberte. Da wurde ja bekanntlich der letzte König, Zedekia, auch ein Nachfolger Davids, wurde gefangen genommen und weggeführt und dann wurde das Königtum in Juda beendet. Es gab dann keinen König mehr. Es gab dann nur noch einen Statthalter Babylons. Als dann Babylon selbst erobert wurde von den Persern, war es dann ein Statthalter Persiens. Aber einen König, den gab es dann nicht mehr. Und was dann eben tun mit diesem Psalm? Und da hätte es doch nahegelegen, dass man dann gesagt hätte damals, naja, also dieser Psalm, der hat sich jetzt schon irgendwie überholt, das können wir doch heute so nicht mehr beten, die Realität ist doch eine ganz andere. Und jetzt müssen wir einen kleinen Zeitsprung machen, denn das, was jetzt passierte, war genau das Gegenteil. Der Psalm wurde keineswegs abgeschafft und geriet in Vergessenheit, sondern ganz im Gegenteil. Machen wir also einen Zeitsprung in die Zeit nach der Rückkehr aus dem babylonischen Exil. Es gab natürlich noch immer keinen König. Aber in dieser Zeit bildeten sich die Schriften des Alten Testaments aus älteren Vorlagen, die es schon gab. Und so langsam gewann das, was wir heute als Altes Testament haben, so seine Konturen. Und irgendwie ein besonders gesegneter Mensch oder eine Gruppe von Menschen machte sich an eine ganz wichtige Arbeit. Er sammelte Psalmen, die es schon gab, alte Lieder und steckte neue Lieder dazu und baute daraus dieses Buch, ja, das Gebetsbuch Israel, das Buch der Psalmen, das Buch der Lobpreisungen, wie es in der hebräischen Bibel so schön heißt. Das heißt, der Autor dieses Buchs der Psalmen nahm alte Psalmen, die es schon lange gab, und er nahm neue Psalmen und baute daraus sozusagen dieses Buch der Psalmen mit den 150 Stück, die wir heute haben. Ganz so ähnlich, als wenn heute ein neues Liederbuch entsteht, wo man alte, bewährte Lieder und neue Lieder zusammenpackt, um daraus sozusagen dann das neue Liederbuch der Gemeinde dann eben hier daraus zu entwickeln. Und jetzt traf dieser Mensch, der das zusammenstellte, wer auch immer das war, eine ganz interessante Entscheidung. Er hätte jetzt ja sagen können, dieser Psalm aus dieser Zeit Davids und Salomos, der ist nun wirklich überholt und den können wir heute so nicht mehr beten, wir lassen den weg. Genauso wie ja heute viele Menschen ja auch sagen, so alte Kirchenlieder, nicht, die sich irgendwie überholt haben, brauchen wir nicht mehr, wir singen nur noch die neuen. Aber hier war das anders. Dieser Autor des Buchs der Psalmen nahm diesen Psalm und er machte das genaue Gegenteil. Er setzte diesen Psalm an eine ganz besondere Stelle, nämlich zusammen mit dem Psalm 1 setzte er ihn an den Anfang des Buchs der Lobpreisungen, an den Anfang des Psalters. Und diese beiden Psalmen, der Psalm 1 und der Psalm 2, sind so eine Art Eingangspforte in das ganze Buch, die uns sozusagen helfen, das ganze Buch der Psalmen zu verstehen. Und beide Psalmen sollen letzten Endes ausdrücken, warum es auch heute noch, auch trotz dieser misslichen Lage, richtig und wichtig und genau für uns eben auch genau das Richtige ist, nämlich, dass wir weiterhin Gott loben können. Und warum? Der erste Psalm gibt darauf die erste Antwort, weil Gott zu uns redet, weil das immer noch so ist, dass Gott uns sein Wort gegeben hat. Und sein Wort, das ermöglicht uns ein gutes Leben. Wer sich an dieses Wort hält, der ist, wir kennen vielleicht die Formulierung aus dem ersten Psalm, der ist wie ein Baum gepflanzt an Wasserbächen, der seine Frucht bringt zu seiner Zeit und alles, was er tut, das gelingt wohl. Also der erste Grund ist, und das galt noch immer, Gott hat uns sein Wort gegeben, sein Gesetz, und sein Gesetz ermöglicht uns gutes Leben. Und jetzt dieser Psalm, und der wurde direkt dahinter gesetzt. Und das ist der zweite Grund. Wir können Gott loben, weil Gott uns eine Hoffnung gegeben hat. Weil das Beste, was Gott für uns bereithält, noch bevorsteht. Denn so wurde dieser Psalm jetzt verstanden. Wenn ihr in den Vers 2 schaut, da taucht dieses Wort auf, die tun sich zusammen gegen den Herrn und seinen Gesalbten. Gegen den Gesalbten, so heißt es in unseren Übersetzungen. Wenn wir in die hebräische Bibel hineinschauen, dann steht da das Wort Maschiach für Gesalbter. Und viele hebräische Begriffe sind sozusagen über das Griechische dann eben auch zu uns gelangt. Und so auch dieses Wort. Im Griechischen kann man bestimmte hebräische Buchstaben nicht aussprechen, da gibt es keinen Buchstaben für. Und so wurde aus dem Maschiach ein uns sehr bekanntes Wort, das auch in unseren Gebrauch übergegangen ist. Ihr ahnt es schon, der Messias. Das heißt, die Menschen ahnten damals, dass hier nicht die Rede ist nur von einem irdischen König, der da tatsächlich leiblich auf dem Thron in Jerusalem sitzt. Sie ahnten und verstanden, dass hier der Messias gemeint ist. Und von diesem Messias ist ja in verschiedenen Stellen im Alten Testament die Rede. Und da sind ja großartig Sachen ausgesagt, nämlich dass er die verfallene Hütte Davids wieder aufbauen wird, wie es im Propheten Amos heißt. Dass er dieses Friedensreich aufbauen wird, von dem der Prophet Jesaja gesprochen hat. Dass er dieser Friedenskönig sein wird, der einziehen wird auf einem Esel, wie es im Buch Sacharja dann halt eben heißt. Das heißt, die Propheten haben so viel über diesen Messias, über diesen kommenden Friedenskönig gesagt, dass jetzt verstanden wurde, auch dieser Psalm, der redet von diesem Messias, diesem kommenden ganz besonderen König Gottes, der ganz anders sein wird als alle, die bis dahin da waren. Und dann, ja, dann kommt das Beste und etwas, was alles in den Schatten stellen wird, was es vorher gab. Selbst die Zeit Salomos, alles sozusagen wird nicht sein gegen diese Zeit des kommenden Messias. Und das war das Verständnis dieses Psalms, dann zum Beispiel in der Zeit, als Jesus lebte. Ich muss allerdings dabei sagen, dass damals durchaus das Verständnis war, dass dieser Messias ein sehr irdischer König sein würde, dass er also genau wie die anderen Könige ein irdischer Herrscher sein würde, in einem besonderen Verhältnis zu Gott, ganz bestimmt, Gottes Sohn, aber wie gesagt, dieser Titel, den gab es ja schon für die Vorgänger alle auch, aber dass er ein irdisches Reich aufbauen würde aus Israel. Und das war sozusagen die Vorstellung, mit der dann eben auch Jesus konfrontiert wurde. Und jetzt kommen wir sozusagen in die dritte Phase dieses Psalms, als dieser Psalm nochmals ein drittes Mal dann neu verstanden wurde, nämlich in der Zeit des Neuen Testaments. Und im Neuen Testament, da begegnet uns dieser Psalm immer wieder und zwar an ganz wichtigen Stellen. Das erste Mal begegnet uns dieser Psalm am Beginn der Wirksamkeit Jesu bei seiner Taufe. Ihr erinnert euch vielleicht, dass dann bei der Taufe Jesus zum Jordan kommt, getauft wird und dann kommt der Heilige Geist auf ihn sichtbar herab und dann ertönt eine Stimme vom Himmel: Dies ist mein lieber Sohn, an dem ich Wohlgefallen habe. Gott selbst spricht und setzt Jesus in seine Aufgabe ein. Und vielleicht habt ihr es erkannt, diese Formulierung, dies ist mein lieber Sohn, das ist genau die Formulierung aus dem Psalm 2, aus dem Vers 7. Du bist mein Sohn. Gott sagt also damit, Jesus ist es. Jesus ist der, auf den ihr wartet. Jesus ist der, auf den sich die ganze Hoffnung Israels gesetzt hat. Jesus ist der erwartete Messias. Das erfahren wir sozusagen bereits bei der Taufe Jesu von Gott selbst, von Gott ganz direkt. Und wenn man das weiß, ja, dann sollten wir auch vor Augen halten, dass es ja in der Zeit Jesu ja auch schon eine griechische Übersetzung des Alten Testaments gab. Und hier in unserem Psalm, in dem Vers 2, wo im deutschen Text der Gesalbte steht, wo im hebräischen Text der Maschiach steht, also der Messias, da steht im griechischen Text der Christus. Und damit sozusagen ist also völlig klar, Jesus bekam diesen Ehrentitel der Christus, um damit auszudrücken, er ist der, auf den Israel wartet. Aber jetzt ist das Interessante, was diese Stimme vom Himmel, denn es geht da ja weiter. Dies ist mein lieber Sohn, an dem ich, die Basisbibel übersetzt, an dem ich Freude habe, oder wir kennen vielleicht vertrauter die Luther-Übersetzung, an dem ich Wohlgefallen habe. Dies ist mein lieber Sohn, an dem ich Wohlgefallen habe. Und dieses, an dem ich Wohlgefallen habe, dieser zweite Teil, ja, der stammt nicht aus Psalm 2. Aber auch das ist ein Zitat aus dem Alten Testament, und zwar an einer ganz anderen Stelle. Im Buch Jesaja gibt es ja diese Weissagungen, die jetzt, sagen wir, recht geheimnisvoll damals wirkten, über einen Knecht Gottes. Ein Knecht Gottes, der von Gott selbst eingesetzt wird, um sein Heil zu den Völkern zu bringen. Und dieser Knecht wird stellvertretend für die Menschen Leiden auf sich nehmen, um diesen Menschen Gottes Heil zu bringen. Das ist im Buch Jesaja angekündigt. Diese bekannten Worte aus dem Kapitel 53 kennen wir ja. Wir verwenden sie oft in unseren Karfreitagsgottesdiensten. Die Strafe liegt auf ihm, auf dass wir Frieden hätten. Und durch seine Wunden sind wir geheilt. Das sind Worte aus diesem Lied über den Knecht Gottes. Und dieser Knecht Gottes, der wird vorgestellt in Jesaja 42, und da heißt es dann am Beginn, dies ist mein Knecht, an dem ich Wohlgefallen habe. Dies ist mein Knecht, an dem ich Wohlgefallen habe. So, und jetzt merken wir, in dieser Stimme Gottes, die vom Himmel kommt, bei der Taufe Jesu, da bringt Gott das beides zusammen. Dies ist mein lieber Sohn, das ist dieser Hinweis auf Psalm 2, und damit sagt Gott, Jesus ist der Messias, er ist dieser kommende Friedenskönig. Und dann geht es weiter, an dem ich Wohlgefallen habe. Und das ist sozusagen das Zitat aus Jesaja 42, und damit sagt Gott, und Jesus ist gleichzeitig dieser Knecht, der selber leiden wird, der selber die Strafe auf sich nehmen wird, um den allen Völkern sein Heil zu bringen. Und das wird sozusagen schon deutlich in dem ersten Auftritt Jesu, in der einen Stimme Gottes, da ist das alles, was wir über Jesus wissen müssen, eigentlich schon gesagt. Er ist der Friedenskönig und er ist der leidende Knecht, der für uns leiden wird. Und damit war doch eigentlich alles so wunderbar klar. Eigentlich war doch alles, was wir über Jesus wissen müssen, hier schon gesagt. Und dennoch lesen wir dann, wie die Menschen und auch die Jünger sich unglaublich schwer tun, zu verstehen, was es mit Jesus auf sich hat. Das sehen wir am deutlichsten im Markus-Evangelium. Da dauert es ganze 8 Kapitel, bis die Jünger selber zumindest den ersten Teil erkennen. Da fragt Jesus sie, wer glaubt ihr denn, wer ich bin? Und dann antwortet Petrus, du bist der Christus. Also diesen ersten Teil, den hatte Petrus verstanden, nämlich Jesus ist der Christus, er ist der Gesalbte, er ist also dieser kommende Messias, er ist der, der dieses Friedensreich aufbauen wird. Aber direkt danach kündigt Jesus seinen Weg nach Jerusalem an, sein Leiden und sein Sterben. Und sofort ist es vorbei mit dem Verstehen. Und dann lesen wir, wie die Jünger versuchen, Jesus davon abzubringen. Und Jesus weist dann Petrus ganz scharf zurecht, dass Jesus der Messias ist, das hatten sie verstanden. Aber dass der Messias jetzt nach Jerusalem gehen wird, um da zu leiden, um sich seinen Feinden auszuliefern, das machte irgendwie so überhaupt gar keinen Sinn für Menschen, die damals diese Messias-Erwartung hatten. Denn der Messias, der muss doch eigentlich jetzt die Macht an sich ziehen und muss doch jetzt dieses Friedensreich aufbauen und sich nicht einfach ohnmächtig in die Hände seiner Feinde geben. Das brachten die Jünger nicht zusammen, weil sie nicht verstanden hatten, dass Jesus genau das tun wird, dass er der Friedenskönig dadurch wird, dass er in die tiefste Tiefe geht, dass er Kreuz auf sich nimmt und seinen Tod, um die Menschen zu befreien. Und dann ist es so, dass dieses Unverständnis über Jesus sich tatsächlich weiter fortzieht. Selbst als Jesus dann als der Auferstandene den Jüngern begegnet, hält so dieses Missverständnis noch immer an. Wir lesen das in der Apostelgeschichte, in dem Bericht von der Himmelfahrt Jesu. Da sagt Jesus nämlich, da sagt Petrus, ich weiß gar nicht, einer von den Jüngern sagt, ich glaube es war Petrus, sagt dann, wenn du wiederkommst, wirst du dann das Reich für Israel wieder aufrichten? Also wir haben verstanden, Jesus, dass du es diesmal bei deinem ersten Kommen noch nicht getan hast, aber wenn du wiederkommst, dann wird das doch jetzt so sein, dass du jetzt dieses Reich Israel wieder aufbauen wirst, dieses irdische Reich. Also bis zu der Himmelfahrt Jesu war diese falsche Vorstellung bei den Jüngern, dass Jesus dieser irdische König sein würde. Und jetzt machen wir nochmal einen Zeitsprung. Jetzt gehen wir in die Zeit nach Pfingsten. Und plötzlich ist alles ganz, ganz anders. Die Jünger, die vorher noch gerätselt haben, was es mit Jesus auf sich hat, sozusagen gehen an die Öffentlichkeit, fangen an zu predigen und sie erklären den Menschen, wer Jesus ist. Sie haben es verstanden und sie haben es so verstanden, dass ihr Herz so voll ist, dass sie davon reden müssen, dass sie predigen müssen und plötzlich erklären sie anderen und das, was sie sagen, das ist so großartig und so überzeugend, dass sich viele, viele Menschen dann ihnen anschließen und dass sich dann in Jerusalem ganz schnell diese erste Christengemeinde bildet. Das heißt, die gleichen Jünger, die vorher gerätselt haben, wer Jesus ist, stehen plötzlich da und fangen an zu missionieren und von Jesus zu erzählen. Und dann geht es weiter. Diese Missionstätigkeit der Jünger stößt natürlich auf Missfallen bei den jüdischen Obrigkeiten. Und so werden Petrus und Johannes vor den Hohen Rat zitiert und man schärft beiden ein, doch jetzt aufzuhören damit und endlich dieses Predigen über Jesus sein zu lassen. Und Petrus und Johannes sagen, es tut uns furchtbar leid, aber das können wir nicht. Wir können gar nicht aufhören, von Jesus zu reden. Und so lässt man die beiden gehen, aber es bahnt sich an, dass es hier zu Unglück, zu Konfrontation kommen wird. Und dann ist es interessant, wie es weitergeht, denn hier begegnet uns unser Psalm 2, nämlich nochmals. Petrus und Johannes kommen zurück zu der Gemeinde, berichten ihnen, was passiert ist. Und es ist jetzt für alle klar, jetzt droht Unheil, jetzt werden wir wahrscheinlich genauso in eine Konfrontation hineinlaufen, wie es Jesus selber passiert ist. Und dann betet die Gemeinde. Und das lese ich euch einmal vor, das finden wir in Apostelgeschichte 4, ab Vers 24. Als sie das gehört hatten, wandten sie sich an Gott. Alle zusammen beteten sie. Herr, du hast Himmel, Erde und Meer geschaffen, mit allem, was darin ist. Du hast unseren Vater David, deinen Diener, durch den Heiligen Geist sagen lassen, warum sind die Heiden in Aufruhr geraten? Wozu schmieden die Völker sinnlose Pläne? Die Könige der Erde haben sich aufgelehnt, die Machthaber haben sich verbündet gegen den Herrn und seinen Christus. Tatsächlich ist es hier in dieser Stadt genau so gekommen. Herodes und Pontius Pilatus, Heiden und Menschen aus dem Volk Israel haben sich verbündet gegen Jesus, deinen heiligen Diener, den du zum Christus gemacht hast. Sie haben das ausgeführt, was du in deiner Macht und nach deinem Plan schon längst vorherbestimmt hast. Herr, höre jetzt, wie sie uns drohen, hilf uns, deinen Dienern, denn deine Botschaft mutig und offen zu verkünden, strecke deine Hand aus und heile Kranke, lass Zeichen und Wunder geschehen durch den Namen deines heiligen Dieners Jesus. Ihr habt es wahrscheinlich gehört in diesem Gebet der Gemeinde. Ganz am Anfang erinnert sich die Gemeinde an Psalm 2 und so zitierten diese Christen in ihrem Gebet ganze Verse aus diesem Psalm 2 wortwörtlich. Denn sie haben jetzt verstanden, das, was hier passiert ist, Das ist ja genau das, was hier in diesem Psalm doch schon angekündigt war, dass Jesus auf Feindschaft getroffen ist, dass sich alle gegen ihn zusammengerottet haben, dass die Mächtigen, die es damals gab, Herodes und Pontius Pilatus und die religiösen Führer Judas, dass sie sich alle zusammengetan haben, um Jesus aus dem Weg zu räumen. Das ist doch genau das, was hier in diesem Psalm steht. Das heißt, dass Jesus das passiert ist, ist nicht etwas, was dagegen spricht, dass er der Messias ist, sondern das bestätigt gerade, dass er es ist. Jesus sozusagen ist derjenige, von dem dieser Psalm 2 in letzter Tiefe spricht. Und das wird den Menschen hier tatsächlich klar. Und so wird dieser Psalm für diese Menschen zu einer Bestätigung und zu einer Stärkung im Glauben. Und ich finde es sehr bewegend, wie sie dann beten. Denn sie wissen ja, dass jetzt Verfolgung kommen wird. Und sie beten überhaupt nicht darum, dass es jetzt irgendwie alles doch noch irgendwie gut gehen wird und dass jetzt vielleicht doch alles nicht so schlimm wird und nein, oder dass sie vielleicht Bewahrung erfahren, dass sie Schutz bewahren. Nein, ganz und gar nicht. Sie beten einfach darum, sozusagen, dass genau das passiert, nämlich, dass sie jetzt das Evangelium mit einem besonderen Freimut verkündigen können, dass sie also gerade sich jetzt nicht davon aufhalten lassen von diesen Menschen. Und ihnen ist völlig klar, das, was diese Gegner Jesu hier getan haben, ist nicht nur völlig vergeblich gewesen, sondern es dient genau dazu, dass alles genau so passiert, wie Gott es vorausgesagt hat, wie Gott es geplant hat. Und so werden diese Menschen im Glauben bestärkt. Ja, und das ist wirklich jetzt spannend. Dieselben Jünger, die vorher so gerätselt hatten, was es mit Jesus auf sich hat, sind nun genau diejenigen, die in die Schrift schauen und die plötzlich verstehen, dass all das, was hier passiert ist, genauso angekündigt war, ja, dass Jesus leiden und sterben musste, weil er der von Gott gesandte Messias ist. Und so beten sie um Freimut zum Verkündigen und genau so passiert es dann auch. Gott bestätigt dann dieses Gebet. Und jetzt fragen wir uns natürlich schon, wie kann das denn sein, dass die gleichen Jünger, die gleichen Christen, die kurz vorher noch so Schwierigkeiten hatten, Jesus zu verstehen, jetzt in die Schrift schauen und in diesem alten Psalm plötzlich erkennen, ja, hier lernen wir doch etwas über Jesus Christus selbst. Ich glaube, die Antwort darauf ist das, was zwischen diesem Ereignis und dem, was vorher passiert war, lag, ist Pfingsten, das Pfingstereignis. Gott schenkt seinen Heiligen Geist. Und wir können jetzt über vieles reden, was der Heilige Geist in Menschen tut, was der Heilige Geist in Menschen bewirkt. Aber eines ist wahrscheinlich das Wichtigste. Der Heilige Geist zeigt uns, wer Jesus ist. Der Heilige Geist, der ist es, der wird von mir zeugen. So hat Jesus das in seinen Abschiedsreden im Johannesevangelium gesagt. Der Heilige Geist wird euch in die Wahrheit leiten. Und Jesus selbst ist ja Weg und Wahrheit und Leben. Der Heilige Geist wird Jesus groß machen. Er wird mich verherrlichen, hat Jesus in seinen Abschiedsreden im Johannesevangelium gesagt. Also der Heilige Geist ist genau da, ist es, der uns zeigt und der uns verstehen hilft, wer Jesus ist. Und ich denke, das ist von allem, was der Heilige Geist in uns bewirkt, das Wichtigste, was wir über ihn wissen können. Ja, eine Sache ist dabei aber auch noch interessant. Denn ihr merkt es, die Gemeinde erinnert sich offensichtlich durch Wirkung des Heiligen Geistes jetzt an diesen Psalm. Und sie kennt diesen Psalm auswendig und so machen sie diesen Psalm zu ihrem eigenen Gebet. Das Wichtige war also, dass diese Gemeinde diesen Psalm tatsächlich kannte. Und dadurch konnte der Heilige Geist sie an diese Worte erinnern und ihnen zeigen, dass diese Worte nun eine Ermutigung und Stärkung für sie sein sollen. Der Heilige Geist nutzt also die Bibel, um uns zu zeigen, wer Jesus ist. Ich bin schon immer wirklich dieser Vorstellung begegnet, dass Menschen sagen, ja, ich habe doch meine persönliche Beziehung zu Jesus, ich habe doch den Heiligen Geist und der Heilige Geist macht mir doch unmittelbar klar, was für mich wichtig ist, da brauche ich doch die Bibel gar nicht. Ich glaube, liebe Geschwister, das ist ein Irrtum. Der Heilige Geist nutzt die Bibel, nutzt das Wort, um uns in die Wahrheit zu leiten. Und so gehören Wort und Geist immer zusammen. Jesus hat seinen Jüngern gesagt in Johannes 14, Vers 26, der Heilige Geist wird euch an das erinnern, was ich euch gesagt habe. Er wird uns an die Worte Jesu erinnern und wird sie uns zu der gegebenen Zeit groß machen. Aber dazu müssen wir diese Worte Jesu auch tatsächlich aufgenommen haben. Wir müssen sie kennen. Wir müssen sie verinnerlicht haben, damit der Heilige Geist sie zu gegebener Zeit uns daran erinnern kann. Und das gilt ja nicht nur über die Worte, die Jesus selbst gesagt hat, sondern alles, was im Neuen Testament über Jesus gesagt ist und auch das Alte Testament, was ja Jesus vorbereitet, auch das ist wichtig und wir sehen es hier. Also von daher, Wort und Geist gehören zusammen und beides zusammen, sozusagen, das wird dem Heiligen Geist helfen, uns die Augen zu öffnen und uns das, was für uns wichtig ist, zu zeigen, genau dann, wenn wir es brauchen, genauso wie es hier geschehen ist. Also, die Christenheit hatte damals ganz früh verstanden, dass dieser Psalm 2 hilft, zu verstehen, was es mit Jesus auf sich hat, selbst sozusagen, wenn dieser Psalm ursprünglich vielleicht mal ganz anders gemeint gewesen ist. Eine Frage bleibt natürlich offen, denn auch wenn wir jetzt wissen, hier ist über Jesus die Rede, so ist es doch nach wie vor so, dass das doch stimmt, was in diesem Psalm steht. Wenn wir in die Welt schauen, ja, dann ist doch diese Welt tatsächlich in diesem Chaos, in diesem Aufruhr, das hier beschrieben ist. Und diese Friedensherrschaft Jesu, die ist ja noch nicht so angebrochen, so sichtbar. Aber auch darauf gibt uns das Neue Testament eine Antwort. Denn wisst ihr, wo dieser Psalm 2 wieder auftauchen wird? Im letzten Buch der Bibel, in der Offenbarung des Johannes. Und da gibt es gleich drei Stellen, in denen dieser Psalm wieder anklingt. Und ganz am Anfang dieses Buches, nicht, da tritt Jesus selbst auf und dann sagt er, ich war tot und bin lebendig und ich habe jetzt die Schlüssel der Hölle und des Todes. Jesus sagt, ich bin jetzt der Lebendige und ich habe jetzt alle Macht. Es gibt keinen Bereich mehr, der nicht unter meiner Herrschaft steht. Ich habe sogar die Schlüssel der Hölle und des Todes. Es gibt keine Mächte mehr, die ohne mich noch irgendetwas tun können. Und deshalb sagt Jesus, fürchte dich nicht, zu dem Seher Johannes. Das ist das, was wir am Anfang der Offenbarung lesen. Und dann lesen wir ja, wie dann dieses ganze Chaos ausbricht und wie dann alle möglichen Mächte Herrschaft zu übernehmen scheinen und Unheil anrichten. Und so geht es dann ja einige Kapitel lang und dann lesen wir am Ende der Offenbarung in Kapitel 19, wie Jesus wiederkommt. Und in diesem Text über den wiederkommenden Jesus, ich habe ihn euch ausgedruckt, ihr findet ihn auf den Blättern sozusagen dann am Ende, ich will das jetzt nicht alles vorlesen, da klingt tatsächlich dieser Psalm 2 wieder an, denn da heißt es, dass dieser wiederkommende Jesus die Völker regieren wird mit eisernem Stab. Ich habe mich früher immer gewundert, wenn ich das in der Offenbarung las, weil das irgendwie doch etwas hart klingt, nicht? Dass Jesus regieren wird mit eisernem Stab. Aber was diese Aussage wirklich meint, ist, es ist ein Bezug zu dem Psalm 2. Und dieser Text soll also sagen, wenn Jesus wiederkommt, dann wird sich das in vollem Umfang erfüllen, was hier in dem Psalm 2 steht. Dann wird Jesus die Herrschaft annehmen und dann, ja, dann wird er tatsächlich so regieren, wie es hier in dem Psalm 2 geschrieben ist, eben hier mit diesem eisernen Stab. Dann wird er diese Herrschaft sichtbar antreten. Also mit der Wiederkunft Jesus wird sich endgültig das erfüllen, was in diesem uralten Psalm steht. Und so baut dieser uralte Psalm sozusagen eine Brücke aus der Zeit David Salomos über die Zeit nach dem Exil, über das frühe Judentum in die Zeit Jesu, bis am Ende in die Endzeit, wenn Jesus wiederkommen wird und dann tatsächlich mit seinem eisernen Stab regieren wird und dann diese Weltherrschaft endgültig an sich nehmen wird. Und so ist dieser Psalm für uns heute etwas, woraus wir doch Folgendes mitnehmen können. Ja, Wir sind eigentlich heute genau in dieser Situation, die dieser Psalm beschreibt. Wenn wir um uns blicken, dann erblicken wir eine Welt, die im Aufruhr ist, die sich um Gott und um sein Recht überhaupt nicht mehr zu kümmern scheint. Aber das Entscheidende ist schon passiert. Der König ist schon von Gott eingesetzt. Jesus ist schon der Herr dieser Welt, dem gegeben ist alle Macht im Himmel und auf Erden. Er sitzt schon auf dem Thron und er regiert schon. Und das ist nicht etwas, worauf wir warten, das ist schon passiert. Mit der Himmelfahrt Jesu sitzt Jesu nun zur Rechten Gottes und er regiert. Aber wir sind noch in der Zeit, wo das noch nicht für alle erkennbar ist. Wir sind noch in der Zeit, wo das noch nicht offenbar geworden ist. Ja, wo tatsächlich diese Völker und die widergöttlichen Mächte noch begrenzte Möglichkeiten haben, noch zu wirken. Wo das noch so aussieht, nicht als wenn Menschen, die mit Gott nichts zu tun haben, den Lauf dieser Welt bestimmen. Aber das ist falsch. Der König ist schon da und er wird regieren. Und die Zeit, die wir jetzt noch haben, das ist die Zeit, in der alle Menschen eingeladen sind, genau das zu tun, was in diesem Psalm steht. Kommt zur Einsicht, wendet euch diesem König zu. Noch ist diese Zeit, wo diese Einladung da ist, wo Menschen sich noch entscheiden können, auf welcher Seite sie tatsächlich stehen wollen. Auf der Seite von denen, die sich um Gott nicht kümmern oder auf der Seite von Jesus Christus. Und ich muss sagen, ich finde es in gewisser Weise auch tröstlich, dass dieser Psalm uns sagt, auch die Mächtigen, die sich um Gott nicht kümmern, die dieses ganze Unheil und dieses ganze Leid anrichten, die werden sich eines Tages dafür verantworten müssen. Manchmal denkt man, ja, die können tun und lassen, was sie wollen und sie kommen damit einfach so ungeschoren davon. Nein, sie werden sich verantworten müssen, wie auch immer das ausgehen wird. Aber dass Menschen sich für ihre Taten und für ihre Untaten eines Tages einmal verantworten müssen, empfinde ich auch als einen tröstlichen Gedanken. Aber das Entscheidende ist doch, wie dieser Psalm schließt. Er schließt nämlich nicht mit Worten des Gerichts. Er schließt mit einer Seligpreisung. Glücklich sind alle, die bei ihm Zuflucht suchen. Glücklich sind alle. Wir erinnern uns, das war das, womit Jesus sein öffentliches Wirken begonnen hat. Wir haben davon beim Gottesdienst vor 2 Wochen gehört, mit den Seligpreisungen aus der Bergpredigt. Glücklich sind alle. Und genau das ist das, was uns dieser Psalm am Ende sagt. Glücklich sind alle, die bei Jesus die Zuflucht suchen. Bei Jesus die Zuflucht suchen. Das ist sozusagen alles, was wir tun müssen. Und wenn wir das tun, liebe Geschwister, dann stehen wir auf der richtigen Seite. Egal, wie die Welt aussehen mag, wer auch bei Jesus die Zuflucht sucht, ja, der steht auf der richtigen Seite. Glücklich sind alle, die bei ihm Zuflucht suchen. Amen.